So steht's geschrieben und so ist es. Jesaja 9, Vers 5 und 6. Sein Name lautet Wunderbar, Rat, Kraft, Ewig Vater, Friedefürst. Wie schön, dass Gott uns eine direkte innere Beziehung zu ihm und seinem Wort geschenkt hat. Dass sein Wort uns zur Gotteskraft geworden ist. Dass sein Wort ein lebendiges, ein frisches Wort ist, durch das wir angesprochen werden. Ich hoffe, dass sich alle wohlfühlen und dass wir alle mit großer Erwartung gekommen sind, Gott neu zu erleben, dass die Kranken mit dem Glauben gekommen sind, geheilt von hier zu gehen, dass die noch nicht Geretteten mit dem Glauben hier sind, ihre Rettung zu empfangen. Und wer Befreiung benötigt, mit dem Glauben befreit von dannen zu gehen. Wie wir oft gesagt haben, kein Mensch, der dem Herrn wirklich begegnet ist, war nachher so wie vorher. Wenn der Herr in ein Dorf, in eine Stadt, in ein Haus kam, der Ort war nicht mehr derselbe, das Haus nicht mehr das Gleiche. Und wir haben alle von Herzen mitgesungen, das war der schönste Tag. Meine Gedanken gingen zum Jahre 1949. Die meisten von euch waren damals noch nicht geboren, als ich wiedergeboren und mit Heiligem Geist erfüllt wurde. Es war Himmel auf Erden. Ihr Lieben, Gott hat Großes getan. Und ich musste so an einige Männer der Heiligen Schrift denken, an Abraham, 1. Mose 18. Wie mag er empfunden haben, als der Herr mit zwei Engeln zu ihm kam und sich setzte und das Mahl mit ihm gehalten hat? Wie mag Moses empfunden haben, als der Herr im feurigen Busch erschien und zu ihm sprach? Wie mögen die Propheten empfunden haben, als sie die Stimme Gottes des Herrn hörten? Wie mag Jesaja empfunden haben im 6. Kapitel, als er sagt, ich sah den Herrn auf seinem Thron und das himmlische Heer zu seiner Rechten und zu seiner Linken? Wie mag Hesekiel in Kapitel 1 empfunden haben, als er sagt, ich sah den Herrn auf seinem Thron? Und er beschreibt ihn ganz und gar. Wie mag Johannes empfunden haben, Offenbarung Kapitel 4, als er den Herrn auf dem Throne sah, die vier Lebewesen, die 24 Ältesten? Wie mögen all diese Männer empfunden haben, die damals noch auf Erden waren, aber schon in die göttliche Realität, in die Herrlichkeit, in den Himmel versetzt wurden? Wie mag Paulus empfunden haben, als er sagte, ich wurde in den dritten Himmel, ins Paradies versetzt und hörte unaussprechliche Worte? Wir mögen all die Männer Gottes, die uns Zeugnis hinterlassen haben von dem, was sie mit Gott erlebt haben. Heute sind wir dran. Damals haben sie Gott erlebt. Heute dürfen wir aus Gnaden Gott in der gleichen Weise erleben. Nun, wie schon gesagt, fühlt euch einfach zu Hause. Wir haben an diesem Ort keine eingetragenen Mitglieder. Wir glauben nicht, dass die Gemeinde Jesu Christi aus Mitgliedern besteht, da wäre ein Glied zu viel, sondern aus Gliedern. Amen. Aus Gliedern. Christus, das Haupt, und wir, die Glieder, die wir seinen Leib bilden. Einfach Gnade, dass wir in dieser Zeit der totalen Verwirrung so im Namen des Herrn versammelt sein können, um sein teures und heiliges Wort zu hören. Wir haben heute wieder Besuch. Bruder Didier aus Paris ist in unserer Mitte. Ihn werden wir nachher zum Gebet rufen am Schluss. Und auch Bruder Kukaczka werden wir nachher zum Gebet rufen. Ich habe die Frage, ob Bruder Müller aus Kärnten uns vielleicht ein Grußwort sagen möchte. Ist Bruder Müller heute hier? Im Moment sehe ich ihn nicht. Ihr mögt euch sitzen. Nochmals sagen wir es, dass wir Gott dankbar sind, dass wir so in Freiheit, noch in Freiheit zusammenkommen können, um das reine, heilige Wort zu hören. Ich möchte auch nicht vergessen, noch unseren Bruder Ivan und seine Gattin nochmals herzlich willkommen zu heißen. Steht noch einmal auf, ganz, ganz herzlich willkommen in unserer Mitte. Gott segne euch. Wir hatten heute schon ein gutes Gespräch miteinander und auch in St. Petersburg tut Gott Großes. Wir freuen uns darüber, dass der Herr seine Knechte und Boten in allen Sprachen und Völkern hat. Mir ist ja aufgetragen, von Stadt zu Stadt und von Land zu gehen, um das Wort zu tragen. Dann gibt es Brüder in allen Ländern, Sprachen, die dann an den verschiedenen Orten dafür Sorge tragen, dass die göttliche Botschaft rein und heilig weitergegeben wird, dass keine Vermischung mehr stattfindet, dass nichts mehr gedeutet wird, sondern dass alles im Original bleibt und dass wir so von Bibelstelle zu Bibelstelle aus dem Alten in das Neue, aus dem Neuen in das Alte Testament, von den Evangelien zu den Briefen und das Wort Gottes im gesamten Heilsratschluss von Anfang bis zu Ende sehen dürfen und aus Gnaden Anteil haben können an dem, was Gott gegenwärtig tut. So der Herr will, wird Bruder Menert und ich wieder eine urgewaltige Reise machen am Dienstag. Morgen um 8.15 Uhr ist der Abflug. Diesmal geht's nach Äthiopien und in den Sudan und dann noch nach Armenien. Überall öffnet Gott die Türen auf wunderbare Weise.
Amen.
Von all den geöffneten Türen war es nur der Pfingstprediger, der per E-Mail wissen wollte, was Bruder Frank denn von William Branham hält, wie er ihn einordnet. Und ihr könnt euch ja vorstellen, man weiß dann sofort, dass amerikanischer Einfluss vorhanden ist. Aber auch er hat mitgeteilt, dass wir zu ihm kommen können. Und so sehen wir, dass der Herr eben tatsächlich überall seinen Weg hat. Die Tochter von Bruder Menert hat mir etwas überreicht und mit folgendem Text: Dein Platz, bleib auf dem Platz, den Gott dir gab, und halte da in Treue aus. Ist es ein Kreuz, steig nicht herab. Ist es Schmelzers Glut, weich ihr nicht aus. Blick auch nicht seufzend rechts und links. Scheint er verborgen, irdisch klein, auf diesem Platz, den Gott dir gab, will er durch dich gepriesen sein.
Amen.
Wir sollen etwas werten zum Lobpreis der herrlichen Gnade Gottes, die an uns offenbar geworden ist. Und ein Leben, das nicht für den Herrn gelebt wurde, war nicht wert, gelebt worden zu sein. Es genügt nicht, wie wir ja gestern Abend bereits betrachtet haben, dass wir nur bestimmte Worte der Schrift lesen und wie auch Bruder Müller eben schon hervorgehoben hat, wenn wir Gottes Wort hören, müssen wir darauf eingehen und es in die Tat umsetzen. Wir können nicht daran vorbeigehen, sondern müssen es für uns persönlich im Glauben annehmen und dann auch ausleben. Noch schnell die Frage, die mir gestellt wurde, was denn die Vereinigung Europas als solches von der biblischen Prophetie her bedeutet und dann auch, warum es gerade 12 Weltreligionen waren, die der Papst nach Assisi eingeladen hat, warum es gerade 12 Sterne sind in der Europa-Flagge. Ich habe heute mal ein Foto mitgebracht, wo all die 12 Länder mit den Regierungschefs der 12 Länder, die seit dem 1. Januar gemeinsame Währung haben Und es geht tatsächlich vom untersten Süden, von den Kanarischen Inseln über Portugal und Spanien bis nach Lappland, ganz nach oben in den Norden Finnlands. Und wer ein Fernrohr hätte, der könnte es anlegen und nach Murmansk, nach Russland rüberschauen. Der gesamte Kontinent ist einbegriffen und dann kann man von Athen bis Dublin gehen und überall ist vereintes Europa. Warum gerade 12? Warum 12 Länder, die den Grundstein gelegt haben, den Anfang gemacht haben? Warum 12 Sterne? Und die Frage war, warum 12 Weltreligionen? Wer 1989 aufmerksam war, der wird mitbekommen haben, was der Vatikan an Erklärungen abgegeben hat, auch mit Bezug auf die Vereinigung Deutschlands und Europas, dass er gemäß Offenbarung 12, wo das Weib mit der Krone von 12 Sternen gezeigt wird, und er meint, das sei Maria, und deshalb muss ganz Europa dem geweihten Herzen Marias anvertraut werden. Und so hat er tatsächlich in seiner Erklärung ganz Europa der Maria geweiht. Aber hier ist der Punkt. Der Feind hat von Anfang an Gottes Wort missbraucht. Er hat es genommen, aber nicht ein einziges Mal richtig wiedergegeben. Und das geht zurück zu der ersten Erklärung im Garten Eden, als Gott der Herr sagte, von allen Bäumen im Garten dürft ihr essen. Und der Feind hat nur ein Wort hinzugefügt, das Wort nicht, und sagte, hat Gott gesagt, dass ihr von allen Bäumen nicht essen dürft? Hier ist der Punkt. Der Feind bleibt beim Thema, aber nie bei der Wahrheit. Er ist der Lügner von Anfang an, der Wortverdreher von Anfang an. Doch wir haben Gnade bei Gott gefunden und können die Dinge wirklich unterscheiden, nicht aus uns. Und ich möchte es auch heute neu betonen. Wir hätten den prophetischen Teil der Heilsgeschichte nicht gewusst, wenn nicht Gott einen Propheten verheißen und gesandt und die Offenbarung geoffenbart hätte. Wir alle wären auf unseren eigenen Wegen in eigener Erkenntnis weitergegangen. Es war die Verheißung Gottes, dass er einen Propheten senden würde, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Amen. Aber wie wir schon auch gestern Abend erwähnten, es geht darum, um die Herzen der Kinder. Nicht aller Leute, sondern der Kinder, die das Wort der Verheißung glauben. Um die Herzen der wahren Kinder Gottes zu dem ursprünglichen Glauben der Väter zurückzubringen. Herz und Herz vereint zusammen, sucht in Gottes Herzen Ruhe. Es ist einfach so, dass Gottes Wort zu dem Zweck geoffenbart wurde, dass wir nicht nur darüber reden, geschweige darüber diskutieren, sondern dass das Wort in uns lebt und dass wir im Worte leben. Und auch das ist schon angeklungen, dass wir den alten Menschen ausziehen, um den neuen anziehen zu können, damit wir nicht bloß erfunden werden, wenn der Herr kommt. Was steht in Offenbarung 3 im letzten Sendschreiben? Du sagst, ich bin reich und habe alles und weißt nicht, dass du nackt, blind und bloß bist. Das ist der geistliche Zustand allgemein. Und dann gibt Gott den Rat. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufest, dass du weiße Kleider anziehst, dass du nicht nackt erfunden wirst. Die Braut muss jetzt gekleidet werden. Die Braut muss geschmückt werden. Die Braut muss zubereitet werden. Gott spricht nicht zu den Massen, die ihm nicht glauben. Gott spricht zu denen, die vor Grundlegung der Welt erwählt worden sind, die Herrlichkeit Gottes zu schauen. Und deshalb glauben wir von ganzem Herzen, wie die Schrift es gesagt hat. Am letzten Sonntag habe ich in Zürich das Wort aus dem Johannesevangelium, dem ersten Kapitel, gelesen. Es wurde mir einfach so groß, wie der Herr nicht nur einen Auftrag gibt, sondern wie er Weisungen mit dem Auftrag gibt. Und hier lesen wir im Johannesevangelium im ersten Kapitel, Vers 31, sagt der Mann von Gott gesandt mit Bezug auf unseren Herrn: Ich selbst kannte ihn nicht, aber damit er Israel geoffenbart würde, deshalb bin ich gekommen, ich mit meiner Wassertaufe. Weiter legte Johannes Zeugnis ab mit den Worten: Ich habe gesehen, dass der Geist wie eine Taube aus dem Himmel herabschwebte und auf ihm blieb. Und dann sagt er nochmal: Und ich selbst kannte ihn nicht, aber der, welcher mich gesandt hat, um mit Wasser zu taufen, der hat zu mir gesagt. Der hat zu mir gesagt.
Amen.
Und dann lesen wir: Auf welchen du den Geist herabschweben und auf ihm bleiben siehst, der ist, der mit heiligem Geist tauft. Und dann fügt er noch hinzu und sagt: Nun habe ich selbst es auch gesehen und bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Zuerst die Ankündigung, auf welchen du den Geist herabkommen siehst, der ist. Und dann sagt er: Jetzt kann ich es selbst bezeugen. Ich war dabei. Ich habe gesehen, als der Geist herabkam. Ihr Lieben, das führt uns doch zurück zum Anfang des Lukas-Evangeliums. Simeon bekam die Offenbarung, dass ehe er heimgeht, dass er Christus, den Messias, sehen würde. Und als unser Herr im Tempel geweiht wurde, ist er vom Geist Gottes geleitet worden. Irdisch gesehen hat er sich ja gar nicht gefragt: darf ich nicht? Er nahm das Jesuskind in seine Arme. Er sah die Erfüllung der Verheißung, die ihm gegeben wurde. Er hielt sie in Händen. Göttliche Realität in Händen. Nun lässt du deinen Knecht in Frieden ziehen, denn meine Augen haben das Heil Gottes gesehen. Gehen wir zu Johannes, dem Jünger, dem Apostel, was unsere Augen gesehen, wir mit unseren Ohren gehört haben, was unsere Hände vom Wort des Lebens betastet haben. Brüder und Schwestern, wir dürfen jetzt teilhaben. Wir dürfen Gott erleben. Uns nützt es nicht viel, wenn wir nur darüber sprechen würden, was beim ersten Kommen Christi geschah, wenn wir nicht heute an dem Anteil haben würden, das jetzt vor der Wiederkunft unseres Herrn geschieht. Es gibt einige Bibelstellen, zum Beispiel im 5. Mose, im 4. Kapitel, da hat Gott der Herr, nachdem er gesagt und zum Volke gesprochen hatte, gab er die Weisung, dass niemand seinen Worten etwas hinzufügen darf. 5. Mose, 4. Kapitel. Hier steht geschrieben in Vers 2. 5. Mose 4, Vers 2. Ihr sollt zu den Geboten, die ich euch zur Pflicht gemacht habe, nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen, damit ihr die Gebote des Herrn, eures Gottes, beobachtet, die ich euch zur Pflicht gemacht habe. Ihr könnt ja noch weiterlesen. Und dann in Offenbarung 22, 19, dass wir den Worten der Weissagung dieses Buches nichts hinzufügen, nichts davon wegnehmen dürfen, damit unser Anteil am Baum des Lebens nicht weggenommen wird. Gott meint es mit großem Ernst, wenn er uns ans Herz legt, sein Wort so zu glauben, wie es geschrieben steht. Die Deutung, die haben schon alle anderen. Und noch ein Gedanke, weil Israel ungehorsam wurde, und wir haben auch das betont, der Unglaube und der Ungehorsam gehen ja immer so Hand in Hand. Zuerst setzt der Unglaube ein und dann der Ungehorsam. Und so wahr Gott gesagt hatte, ihr sollt keine anderen Götter haben neben mir, ihr sollt euch kein Bildnis machen von weder männlich noch weiblich, man kann das alles nachlesen in verschiedenen Bibelstellen. Gerade das, was Gott geboten hatte, nicht zu tun, gerade das haben sie getan. Und haben so den Bund mit Gott gebrochen und sind in alle Völker zerstreut worden. Ist es nicht mit der neutestamentlichen Gemeinde genauso ergangen? Man hat gerade das, was Gott sagte, das nicht getan werden darf. Und wie oft hat Bruder Brenim gesagt, Gott ist sein eigener Ausleger. Und noch steht in 2. Mose 1, Vers 20 geschrieben, dass keine Weissagung der Schrift eine eigenmächtige Deutung zulässt. Aber alle deuten, alle deuten, alle übertreten. Und so ist auch das neutestamentliche Bundesvolk in so vielen Völkern und Glaubensgemeinschaften zerstreut, in einer solchen Verwirrung, aus der nur Gott herausnehmen, herausreißen kann. Kein Mensch wird einen anderen herausreißen können. Irgendjemand fragte mich, vielleicht, weil wir jetzt ja die Israelreise doch machen werden, vom 8. bis 19. April. Wir schauen nicht auf die Umstände. Wir fahren oder fliegen erstens, weil wir Gottes Volk von Herzen lieben. Gott allein ist Richter über sein Volk. Wir haben mit unseren eigenen Fehlern genug zu tun. Wir brauchen die Fehler seines Volkes Israel überhaupt nicht zu bewerten, geschweige zu verurteilen. Gott wird mit allen zu seinem Recht und Ziel kommen. Aber irgendjemand fragte mich, Bruder Frank, man sieht an deinem Handgepäck ja gar keinen Fisch, wie ihn doch alle Gläubigen überall so haben, im Auto, an der Scheibe und so weiter. Ja, ich sagte, geliebter Bruder, kennst du Gottes Wort nicht, dass es ausdrücklich verboten wurde in 5. Mose 4, Vers 16 bis 18, dass wir uns keinen Fisch anfertigen dürfen als Symbol? Und dann schaut der Bruder mich an und sagt, steht das wirklich in der Heiligen Schrift? Und ich konnte nur antworten, wenn es nicht geschrieben stünde, würde ich es ja gar nicht sagen. Die Menschen meinen, etwas Gutes zu tun und sie übertreten Gottes Wort in bester Absicht. Und hier ist der Punkt. Nur wer aus Gott ist, wird durch den Heiligen Geist von der Sünde, von der Gerechtigkeit und vom Gericht überzeugt. Denn so steht's geschrieben, wenn der Geist kommt, er wird der Welt die Augen öffnen. Nicht du, nicht ich, der Geist Gottes wird unter der Verkündigung des Wortes Herz und Augen öffnen und die Offenbarung aus Gnaden schenken. In 5. Mose, im 11. Kapitel, haben wir dann die Mahnung, 5. Mose, 11. Kapitel, in Vers 12 steht geschrieben, 5. Mose 11, Vers 12, von dem Land, das Gott Israel schenkte. Ein Land, für das der Herr, dein Gott, Sorge trägt und auf das die Augen des Herrn, deines Gottes, beständig gerichtet sind. Vom Anfang des Jahres bis zum Ende des Jahres. Und wer dann in Vers 14 liest, dass Gott Regen zur rechten Zeit geben, Früh- und Spätregen geben wird. Gott gab Verheißungen. Er hat die Verheißungen an die Bedingung geknüpft. Glauben und Gehorsam. Wir sehen es schon bei den 12 Kundschaftern. 10 waren doch töricht. Sie haben auf Umstände geschaut. 2, Josua und Kaleb, haben auf Gott geschaut. Auf die Verheißung. Nicht auf die Riesen, sondern auf den Unsichtbaren, als sehen sie ihn und haben gewusst, wenn Gott es gesagt hat, dann geschieht's. Wenn er gesagt hat, ich werde vor euch hergehen, dann wird er vor uns hergehen. Wenn er sagt, ich werde für euch kämpfen, streiten, dann wird er es tun. Alles, was wir brauchen, ist gehorsam zu tun, was Gott uns gebietet. Und wenn der Herr dem Volke Israel den Befehl gibt, dass sie durch das Rote Meer zu gehen haben, dann trägt er doch die Verantwortung, den Weg durch das Rote Meer zu bahnen. Dann braucht Moses doch nur den Stab hochzuheben. Nur den Stab hochzuheben, wie Gott ihm gesagt hat. Und in dem Moment geschah es. Mose hat kein Meer geteilt. Gott schaute in der Feuersäule herab. So steht's im Psalm. Und das Meer teilte sich und stand wie eine Wand zur Rechten und zur Linken. Kannst du auch nur im geringsten Fass oder Gefäß machen, dass ein Wasser hier und hier Wand? Und Gott kann ein ganzes Meer. Was kann Gott nicht? Gott spricht ein Wort und es geschieht. Er hat doch alles ins Dasein gerufen. Noch einmal, Mose brauchte nur zu tun, was Gott ihm geboten hat. Nimm deinen Stab, hebe ihn über das Meer und ich werde das Wasser teilen. Geliebte Brüder, die wir für die Kranken beten, es steht doch nur geschrieben, auf die Kranken werden sie, also du und ich, wir als Brüder, die Hände legen. Aber der Herr heilt. Wir legen Hände. Er heilt. Wir beten. Er ist der, die Antwort gibt. Manchmal machen wir uns Sorgen um Dinge, die ja eigentlich Gott obliegen, die in seiner Verantwortung sind. Wir haben nur eine Verantwortung, Gott von Herzen zu glauben. Amen. Und uns keine Sorgen zu machen, denn er wacht selber über seinem Wort, um es zu erfüllen. Es gibt noch einen Vers in 5. Mose, dem 11. Kapitel, nämlich Vers 18. 5. Mose 11, Vers 18. Lasst also diese meine Worte Eingang in euer Herz finden und euch ganz durchdringen. Bindet sie euch als Gedenkzeichen an die Hand und tragt sie als Binde an der Stirn. Höret diese meine Worte. Lass sie Eingang in eure Herzen finden. Lass sie euch durchdringen. Ihr Lieben, das muss dahin kommen. Ich selber bin mit mir unzufrieden. Nicht unzufrieden, dass ich murre. Nur insofern, dass ich weiß, dass Gott noch mehr für uns bereit hat. Ich bin dankbar für das, was er schon getan hat, weiß aber, dass er mehr, als wir bitten und flehen können, nicht nur tun kann, sondern tun wird. Und je mehr und je eher wir das erwarten, umso schneller wird es geschehen. Nach unserem festen Glauben wird es geschehen. Die Verheißungen Gottes sind da. Sie sind Ja und Amen. Was der Herr zugesagt hat, das hält er gewiss. Dann aber im gleichen Kapitel, in 5. Mose 11, in 26 steht geschrieben, seht, ich lege euch heute Segen und Fluch zur Wahl vor. Den Segen, wenn ihr den Geboten des Herrn, eures Gottes gehorcht, die ich euch heute gebiete, aber den Fluch, wenn ihr den Geboten des Herrn, eures Gottes nicht gehorcht und von dem Wege, den ich euch heute gebiete, abweicht, um anderen Göttern anzuhangen, von denen ihr vorher nichts gewusst habt. Also, Segen werden wir empfangen im Glaubensgehorsam auf den Wegen Gottes als Täter seines Wortes. Das andere geht in Erfüllung, wenn wir nicht im Glaubensgehorsam auf seinen Wegen wandeln. In Römer, dem 2. Kapitel, lesen wir ja auch darüber, dass der Herr uns Gnade geschenkt hat, nicht nur auf seinen Wegen zu wandeln, sondern von der Beschneidung am Herzen. Römer Kapitel 2, hier lesen wir vielleicht von Vers 29, lesen wir Vers 28 und 29 aus Römer 2. Denn nicht der ist ein Jude, der es sichtbar ist, und die Beschneidung besteht nicht in dem, was äußerlich am Fleisch vorgenommen wird. Nein, der ist ein Jude, der es innerlich ist, und die Beschneidung muss am Herzen vollzogen sein im Geist. Nicht im Buchstaben, sondern im Geist. Und das Wort Gottes ist Geist und Leben. Es dringt einfach hindurch. Genauso haben wir es in Galater, dem 6. Kapitel, von Paulus wiedergegeben. Galater, 6. Kapitel, 15 und 16. Denn weder auf die Beschneidung noch auf das Unbeschnittensein kommt es an, sondern auf eine neue Schöpfung. Wir alle kennen doch 2. Korinther 5, Vers 17. Ist jemand in Christo, so ist er eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Es muss nur noch abgelegt werden. Aber es ist vergangen. Das Alte gehört der Vergangenheit an. Es ist alles neu geworden. Wie haben wir es gesungen? Das war der schönste Tag, den Gott mir jemals gab, als Jesus in mein dunkles Erdendasein kam. Und dann schreibt der Apostel in Vers 16, und alle, die nach dieser Richtschnur wandeln, es gibt eine Richtschnur, eine Regel, einen Maßstab, der uns im Worte hinterlassen wurde. Bruder Müller hat es ja schon erwähnt, von Johannes, der dem hochangesehenen Mann sagen musste, es ist nicht recht, dass du die Frau deines Bruders zum Weibe genommen hast. Was hat Bruder Brennim sagen müssen? Und vielleicht, da diese Aufnahmen ja in alle Welt gehen, darf es hier einmal gesagt werden, das Thema, das ja immer so besonders Beachtung findet, das lautet nicht Heirat und viel Weiberei, sondern Heirat und Scheidung. Aber die Brüder in Afrika formulieren es um. Und sie machen ein Thema Heirat und viel Weiberei daraus. Und das ist nicht recht. Amen. Gott hat nur durch Bruder Brennim aus dem Alten Testament zeigen wollen und hat auch gezeigt, dass zum Beispiel, wenn etwas schief geht und die Frau die Verantwortung trägt, dass der Mann das Recht hat, eine neue Entscheidung zu treffen, denn nur die Frau ist an den Mann gebunden, solange er lebt, aber nicht der Mann an die Frau. Das kann man im Neuen Testament nachlesen. Aber auch in dem Thema ist es einfach so wichtig, alle Bibelstellen, die dazu gehören, zu lesen. Amen. Und zum Beispiel unser Herr hatte es damit überhaupt nicht schwer. Er konnte im Lukas-Evangelium, im 16. Kapitel, da konnte er, oder Lukas, der Evangelist, im Auftrage Gottes, der konnte in Lukas 16, Vers 16 schreiben, das Gesetz und die Propheten sind bis auf Johannes Von da an wird das Reich Gottes durch die Heilsbotschaft verkündigt und ein jeder drängt sich mit Gewalt hinein. Es ist aber eher möglich, dass Himmel und Erde vergehen, als dass vom Gesetz ein einziges Strichlein hinfällig wird. Er kommt vom Thema ab. Er kommt ganz vom Thema ab und schreibt, wer seine Frau entlässt oder sich von seiner Frau scheidet und eine andere heiratet, begeht Ehebruch. Und wer eine von ihrem Gatten geschiedene Frau heiratet, begeht Ehebruch. Wir würden sagen, Mann Gottes, warum bleibst du nicht beim Thema? Warum hast du hier nicht darüber geschrieben, Gesetz und Propheten, Johannes und der Wegbereiter? Er kam nicht vom Thema ab. Jedes Thema gehört in die Verkündigung. Jedes Thema gehört in die Gemeinde. Wir können nichts ausklammern. Wir können nicht die Wahl treffen. Das glauben wir nicht. Das leben wir aus und das leben wir nicht aus. Die Zeit ist gekommen, wo das Gericht am Hause Gottes beginnen muss. Wo eine göttliche Rechtsprechung stattfinden muss. Wo nicht jeder machen kann, was er machen möchte. Ich hoffe, dass wir das tatsächlich begreifen. Es ist ein Wort, das an uns alle gerichtet ist und wir haben uns wirklich darunter zu beugen. Wir haben gestern auch schon aus Römer 1 gelesen, aber nicht den 5. Vers. Lasst mich aus der Einleitung, die Paulus gemacht hat mit dem Neuen Testament, mit der verheißenen Verkündigung des Evangeliums, das durch die Propheten in heiligen Schriften vorausgesagt wurde, in Römer 1, Vers 5. Genau wie in Römer 16 geht es Paulus um den Glaubensgehorsam. Hier steht's geschrieben, vielleicht Vers 4 dazu, aber als Sohn Gottes in Macht erwiesen, nach dem Geist der Heiligkeit und aufgrund seiner Auferstehung aus den Toten durch ihn, unseren Herrn Jesus Christus, haben wir Gnade und das Apostelamt empfangen, um Glaubensgehorsam zu seines Namens Ehre unter allen Heidenvölkern zu wirken.
Amen.
Nicht nur Verkündigung und dann den Segensspruch und jeder tue, was er will und gehe weiter wie bis jetzt. Nein, um Glaubensgehorsam zu wirken, die Gläubigen in Übereinstimmung mit Gottes Wort zu bringen. Denn nur dann ist der Glaube durch Gehorsam unter Beweis gestellt worden. Wir können, was das Wort betrifft, noch einige Bibelstellen lesen und das Wort muss uns wie ein Stich durchs Herz gehen. Brüder und Schwestern, glaubet mir, wenn wir noch Zeit zum Überlegen nötig haben, ob wir uns bequemen werden, das Wort in die Tat umzusetzen, dann ist es noch nicht wie ein Stich durch unser Herz gedrungen. Aber jetzt ist es soweit, dass Gottes Wort, wirklich, wer hat schon mal Herzstiche gehabt? Seid ja noch alle zu jung dafür. Aber ein Stich, den merkt man. Einen Stich, den merkt man. Man zuckt zusammen. Man schreit auch manchmal auf, wenn ein Stich geschieht. Was war in der ersten Predigt? Apostelgeschichte 2, Vers 37. Und es ging ihnen wie ein Stich durchs Herz. Und dann fragten sie, was sollen wir tun? Vorher haben sie alle gehört. Petrus hat viele Bibelstellen aus dem Alten Testament wiedergegeben, die sich auf den Herrn und Erlöser bezogen haben. Dann kam der Moment, die Auswirkung der Predigt durch den Geist, wie ein Stich durchs Herz. Und dann kam die Frage, werte Brüder, was müssen wir tun? Sie erkannten, hier hat Gott an einer kleinen Schar Großes getan, Übernatürliches geschieht vor unseren Augen. Was müssen wir tun, werte Brüder? Keine Diskussion über Taufe, über Bekehrung, über Buße. Was müssen wir tun, werte Brüder? Ich füge hinzu, damit auch wir selig werden. Tut Buße und lasst euch ein jeglicher taufen. Ihr kennt ja alle den Text. Kein Nachhilfeunterricht. Der Geist Gottes nahm das Wort Gottes und es drang hindurch, bis man spürte. Und alle, die es spürten, die fragten, was müssen wir tun? An welch ein Wort denken wir jetzt? Doch sicher an Hebräer Kapitel 4. Hebräer Kapitel 4, hier wird uns vor Augen geführt. Und dieses Wort hat Bruder Brenhim, was seinen Dienst betrifft, ja immer und immer wieder gebraucht. Hebräer 4. Kapitel, vielleicht lesen wir von Vers 12. Hebräer 4 von Vers 12. Denn lebendig ist das Wort Gottes und wirkungskräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt hindurch, bis es Seele und Geist, Gelenke, Mark und Bein scheidet und ist ein Richter über die Regungen und Gedanken des Herzens. Das Wort Gottes ist schärfer. Nicht die Lautstärke eines Predigers und der Predigt, sondern das Wort, das an uns ergeht. Das Wort wird nicht leer zurückkommen, sondern ausrichten, wozu Gott es gesandt hat. Und wenn hier geschrieben steht, denn lebendig ist das Wort Gottes. Und nicht nur das. Es ist wirkungskräftig. Das Wort wird in denen, die es glauben, zur Gotteskraft. Und die Gotteskraft wird offenbar. Und dahin muss es mit uns allen kommen. Je eher, je besser werden wir. Und dann werden wir die Herrlichkeit Gottes gemeinsam erleben. Das Wort Gottes ist wirkungskräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt hindurch, bis es Seele und Geist. Ja, viele können zwischen Seele und Geist noch nicht einmal unterscheiden. Aber so steht es geschrieben. Und Gott, der Herr, hat dem Menschen den Lebensodem eingehaucht und der Mensch wurde zu einer lebendigen Seele. Also hier dringt das Wort wirklich durch bis in das tiefste Innere hinein. Das ist der Sitz der Seele im Herzen. Was sagte Bruder Brenhim? Die Ärzte in Chicago hatten vor Jahren herausgefunden, dass es im Herzen einen kleinen Punkt gibt, der gar nicht durchblutet, von dem eigentlich das Leben ausgeht. Er hat sich riesig darüber gefreut und sagte, das ist der Sitz der Seele. Da geht alles Leben hervor. Ich bin in den Punkten unkundig, möchte mich auch gar nicht weiter kundig machen. Für mich steht fest, wenn Gottes Wort uns durchdringt und wenn es uns am tiefsten Inneren trifft, dann erst kann die Auswirkung auch mit uns und an uns geschehen. Sogar Gelenke, Mark und Bein und ist ein Richter der Regungen und Gedanken des Herzens. Was wurde Bruder Brenim gesagt? Die Gedanken der Menschen auf Erden sind im Himmel lauter zu hören als ihre Worte. Gott kennt die geheimsten Gedanken unserer Herzen. Warum steht geschrieben, dass wir Gott, den Herrn, lieben sollen, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all unseren Kräften und mit unserem Denken? Könnt es nachlesen. In Markus 12 steht es immer noch geschrieben und wird darin bleiben. Gehen wir noch einen Vers weiter, Vers 13. Und es gibt nichts Geschaffenes, das sich vor ihm verbergen könnte. Nein, alles liegt entblößt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft abzulegen haben. Ja, wir alle werden offenbar werden müssen vor dem Richterstuhl Christi. Wir alle. Was wir mit dem gehörten Wort, und ich sage es frei und offen, ein so klares und wahres Wort Gottes hat es seit den Tagen der Apostel auf Erden noch nicht wieder gegeben. Gott hat uns tatsächlich aus jeder babylonischen Gefangenschaft und Verwirrung herausgeführt, aus jeder menschlichen Versklavung, wo Menschen ihre Gemeinden bauen und Gefängnisse daraus machen und die Hirten als Gefängniswärter an der Türe stehen, damit niemand rauskommt, damit sie ja alle darin bleiben. Der Herr wird eine offene Tür vor uns geben, dass alle herauskommen, die vor Grundlegung der Welt dazu bestimmt sind, zur Brautgemeinde zu gehören. Es steht geschrieben im Propheten Hesekiel, dass der Herr seine Schafe von den Hirten, die sich selber weiden, fordern wird. Amen. Er wird sie fordern. Die Zeit ist da, dass der Herr sein Volk fordert, herauszukommen und zu glauben, wie die Schrift gesagt hat, und alles anzunehmen. Offenbarung, 19. Kapitel, ein uns allen sehr bekanntes Wort. Offenbarung, Kapitel 19, Vers 15, nur den ersten Teil von unserem Herrn steht geschrieben, aus seinem Munde geht ein scharfes Schwert hervor, mit dem er die Völker schlagen wird. Offenbarung, 2. Kapitel. Hier haben wir das Sendschreiben und in jedem Sendschreiben stellt sich der Herr ja vor als das, was er ist. Einmal als der Erste und als der Letzte, dann wieder als der, lesen wir es gleich, Offenbarung, 2. Kapitel, Vers 12, und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe, so spricht der, welcher das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Er ist es. Seid einmal ehrlich. Hören wir an dieser Stätte Menschenwort oder hören wir Gottes Wort? Amen. Gott ist es, der Menschenmund gebraucht. Amen. Was waren die Propheten? Was waren die Apostel? Doch Menschen wie du und ich. Es ging doch gar nicht um den oder den Propheten. Es ging darum, dass Gott einen Mund auf Erden brauchte, um sein Volk an uns richten zu können. Halleluja. Wenn wir in die Heilige Schrift hineinschauen, dann sehen wir die wunderbaren Wege unseres Gottes. Und dann gab es die Menschen, die dachten, ach ja, Mose spricht zu uns. Und dann gab es diejenigen, die erkannt haben, dass Gott durch Mose zu ihnen gesprochen hat. Auch im Neuen Testament. Es gab diejenigen, die sagten, Paulus, ach, in seinen Briefen, da ist er ja ganz kräftig. Aber reden kann er ja überhaupt nicht so elegant. Ja, und sie gingen an ihm, an seinem Dienst vorbei, wie damals zu Moses Zeiten auch angesehene Leute daran vorbeigingen. Und dann gab es diejenigen, die wussten, dass er von Gott selbst eingesetzt wurde, dass er die Verantwortung getragen hat, dass er sagen konnte, was ich vom Herrn empfangen habe, das habe ich euch überliefert. Er sagen konnte, wer ein anderes Evangelium predigt, ist unter einem Fluch. Also, wir hören an dieser Stätte nicht Menschenwort, das ja Deutung wäre, sondern Gottes Originalwort. Schreibe, so spricht der, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Auch heute noch, im ersten Kapitel, so wird es uns hier angezeigt, in Vers 16 haben wir fast den gleichen Text. Offenbarung 1, Vers 16. In seiner rechten Hand hatte er 7 Sterne, aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne in ihrer Kraft scheint. 7 Sterne, 7 Gemeinden, 7 Botschaften, ein 7-facher Leuchter. Wie schön, dass die 7 Sterne nicht in der Hand einer Gemeinde oder Organisation, sondern in der rechten dessen waren, der überwunden hatte, der jetzt mitten unter den 7 goldenen Leuchtern wandelt, der seine Gemeinde erlöst hat, der seine Gemeinde baut, der in seiner Gemeinde wandelt und dessen Wort in seiner Gemeinde gilt. In den Gemeinden soll doch in der lutherischen Gemeinde das Wort Luthers, in der calvinistischen Gemeinde das Wort Calvins und möge doch überall alle Worte der Gründer gelten. Aber in der Gemeinde Jesu Christi, unseres Herrn, gilt nur ein Wort und das ist Gottes heiliges Wort. Und das Wort ist aus seinem Munde hervorgegangen und wie wir in 1. Könige 17 im letzten Vers lesen, auf dass sein Wort auch in unserem Munde die Wahrheit bleibt, dass wir es uns nicht vom Feind zum eigenen Verderben verdrehen lassen. Paulus hatte schon damals schwer gehabt, die Geheimnisse Gottes und den ganzen Heilsplan darzulegen. Und Petrus schreibt im letzten Absatz seines letzten Kapitels in 2. Petrus 3 zum Schluss, dass Menschen da sind, Brüder, die die heiligen Schriften und das, was Paulus schwer verständlich geschrieben hat, zu ihrem eigenen Verderben verdrehen. Ich urteile heute nicht. Aber unbefugte Brüder innerhalb der Botschaft haben die Aussprüche Bruder Brennhems zu ihrem eigenen und zum Verderben anderer verdreht, weil sie nicht zum Worte Gottes zurückgekehrt sind. Was habe ich in Brasilia erlebt, der Hauptstadt Brasiliens? Ich hoffe, dass es nicht dort gehört wird und wenn, ist es mir auch egal. Die Frau des Predigers stand auf, als wir zu Tisch saßen und sagte, lang genug haben wir es erlebt, dass die Bibel zugeblieben ist. und aus den Predigten Bruder Brennims vorgelesen wurde. Heute, nach langer Zeit, haben wir es erlebt, dass die Bibel geöffnet und dass wir Gottes Wort gehört haben. Wir schätzen Bruder Brennim. Wir danken Gott für Bruder Brennim. Aber wir predigen Jesus Christus, den Gekreuzigten, den Auferstandenen, den wiederkommenden Herrn. Schäme mich nicht zu sagen, dass kein Mensch auf Erden den Dienst hatte, den Bruder Brennim hatte. Kein Abraham, kein Mose, kein Petrus, kein Paulus. William Brennim hatte einen besonderen Dienst als Zeichen des Messias, wie der Herr Jesus als Menschensohn alles geoffenbart bekam. Johannes 5, Vers 19. Der Sohn vermag nichts zu tun, als was er den Vater tun sieht, das tut der Sohn gleicherweise. Bruder Brennim hat kein Wort sagen können, es sei denn, es ward ihm im Gesicht gezeigt, ehe er mit den Menschen sprach, für die er beten sollte. Wir haben es doch oft genug immer wieder neu erlebt. Und der Engel hat ihm am 7. Mai 1946 gesagt, dasselbe Zeichen des Messias wird sich durch deinen Dienst wiederholen, hat ihm alle Einzelheiten erklärt. Es war der größte Dienst, den ein Gottesmann auf Erden haben konnte. Aber es war ein prophetischer Dienst. Jetzt muss der lehrmäßige Dienst dazukommen, um die gesamte Prophetie lehrmäßig einzuordnen, damit ein Gesamtbild, der ganze Heilsratschluss unseres Gottes verkündigt werden kann. In dem Licht und Übereinstimmung des geoffenbarten Wortes für unsere Zeit. Sagt mir, warum, wenn es nicht so wäre, warum ist Bruder Brennim gesagt worden, dass er die Reise nach Zürich wegen der einen Versammlung für die christlichen Geschäftsleute nicht machen soll, sondern nach Jeffersonville zurückkehren, um die Speise einzulagern? Warum hat Gott in seiner Weisheit, in seiner Allwissenheit für alles Vorsorge getroffen? Erst nach dem Heimgang Bruder Brennens ist das Wort Botschaft doch auf Erden bekannt geworden. Vorher wusste kein Mensch, worum es geht. Ein Evangelist unter vielen. Aber seit seinem Heimgang ist das geoffenbarte Wort als Botschaft der Endzeit mit allen Verheißungen, die jetzt zur Erfüllung gelangen, weltweit verkündigt worden, wie der Herr es angekündigt hat. Gott hat eine Ordnung in seiner Gemeinde, eine heiß geschichtliche Ordnung. Und deshalb steht in Epheser 3 geschrieben, als die Zeit der geordneten Entwicklung gekommen war. Gott ist ein Gott der Ordnung. Ihr könnt mich, ihr könnt uns als Brüder vergessen. Aber das Wort, das wir euch verkündigen, ist Gottes Wort. Gott führt es einfach so, dass wir selbst gar keine Botschaft haben, sondern die Botschaft des Wortes aus Gnaden tragen können. Vieles könnte ich aus persönlicher Erfahrung auch mit Bruder Brennim sagen, wenn es gestattet ist, nur die zwei Erlebnisse. Ihr jungen Leute wisst das mit Sicherheit nicht, und von den Älteren werden es nur wenige sein. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg gab es in unserem Lande im Anfang der 50er Jahre Menschen, die zum ersten Mal von dem, was im Holocaust geschah, was mit den Juden geschah, gehört haben. Anfang der 50er Jahre. Und überall, ob in Stuttgart, ob in Hamburg, ob in Wuppertal, überall waren Schuldbekenntnisse, Pfarrer haben aufgerufen, haben Buße getan, haben sich gebeugt und es gab nur ein Schlagwort. Der Fluch lastet auf Deutschland wegen dem, was an den Juden getan wurde. Auf mir lag die Last so schwer, dass ich heute zum ersten Mal zugebe, dass das der Grund meiner Auswanderung wurde. Ich wollte meine deutsche Staatsbürgerschaft ablegen und eine andere Staatsbürgerschaft annehmen, weil das in den Jahren so zum Thema gemacht wurde, dass wir schier nicht mehr ein- noch auswussten. Und dann kam der Tag, als ich mit Bruder Brenhem am Tisch saß. Und auch diese Frage, die in mir brannte, habe ich ihm gestellt. Zwar mit den Worten im Laufe des Gesprächs: Bruder Brenhem, trifft es zu, dass ein Fluch auf unserem Lande ruht, um deswillen, was an den Juden getan wurde? Seine Antwort war kurz und bündig: Auf Deutschland liegt kein Fluch. Gott wird die zur Verantwortung ziehen, die es getan haben. Punkt. Kein Wort mehr und kein Wort weniger. Und noch eins. Ich habe ein Kapitel in der Apostelgeschichte nie einordnen können, nämlich das, als Paulus nach Jerusalem ging, sich geschoren hat, ein Gelübde getan, für die Reinigung bezahlt hat, bis ich zum Schluss sagte: Paulus, ich begreife es nicht, weshalb du es getan hast, aber so viel will ich dir sagen, ob du es nicht hörst, weil du, auch wenn du es nicht hörst: Wenn ich in den Himmel komme, dann werde ich dich nach dieser einen Sache fragen, weshalb du damals nach Jerusalem gereist, ein Gelübde nach dem Gesetz, obwohl du die Gnade gepredigt hast, geschoren, bezahlt für die Reinigung nach dem Gesetz. Und mitten im Gespräch schaut Bruder Brenhem mich an und sagt: Bruder Frank, über die Reise des Paulus nach Jerusalem brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Sie war im Willen Gottes. Ich kann euch sagen, ich dachte, was ist das denn? Ich, Ewald Frank, habe den übernatürlichen, prophetischen Dienst Bruder Brenhems aus nächster Nähe in den Versammlungen hier in Europa, in den USA, aber auch ganz persönlich miterlebt. Ich bin ein Augen-, ein Ohrenzeuge dessen, dass Gott einen Propheten gemäß seiner Verheißung sandte vor dem großen und schrecklichen Tag des Herrn, dass der Dienst übernatürlich bestätigt wurde, wie seit den Tagen unseres Herrn in der Geschichte nicht berichtet wird. Ich glaube, dass er der verheißene Prophet war, und weil der Tag des Herrn ja jeden Moment anbrechen könnte, ihr könnt es im Büro nachlesen, Idea Spektrum schreibt in der Schlagzeile: Könnte es sein, dass der Tag des Herrn anbricht? Auch andere lesen in der Heiligen Schrift: Nur die Offenbarung haben sie nicht. Die Erfüllung der Verheißung sehen sie nicht. Sie lehnen noch heute die von Gott gesandten Knechte und Propheten ab und bleiben im eigenen Programm. Nur wer Ohren hat zu hören, wem Gott sie öffnet, wem das Herz aufgetan wird, nur wenn sein Wort uns wie ein Stich durchs Herz geht, dass wir es spüren. Wir müssen die Wirkung des Wortes spüre. Und dann wird uns das Wort zur Offenbarung und wir machen nichts aus einem Menschen. Wir geben Gott die Ehre, der immer wieder Menschen gebrauchte, um durch sie zu reden. Ich hätte heute keinen Dienst, wenn es nicht den Dienst Bruder Brenhams gegeben hätte, wie ein Timotheus keinen Dienst gehabt hätte, wenn es nicht einen Dienst des Paulus gegeben hätte. Gott hat alles in wunderbarer Weise geordnet. Und wir dürfen uns glücklich und selig preisen, weil wir die Worte der Weissagung dieses Buches von Herzen glauben. Und möge der Herr sie in seinen Jüngern versiegeln, wie im Jesaja 8 geschrieben steht. Versiegle die Offenbarung im Herzen deiner Jünger. Mögen wir wahre Nachfolger unseres Herrn werden. Möge Gott uns Gnade zum Glauben und zum Gehorsam schenken. Mögen wir die Zeit und Stunde erkennen. Wir sehen es an allem, besonders was Israel betrifft, wie die ganze Welt sich gegen Israel stellt und nur die USA übrig bleiben. Und da könnten wir zur Offenbarung 13 gehen, wo Bruder Brenhams sagte, das erste Tier aus dem Weltmeer mit 7 Köpfen, 10 Hörnern ist das altrömische Reich, vereinigtes Europa, und das andere Amerika, das aus der Erde hervorkommt. Denn Völker und Massen und Sprachen stellen ja Meere dar, wie in Offenbarung 17 geschrieben steht. Und wie er das alles so wunderbar dargelegt hat. Die Erde kam dem Weibe zu Hilfe, um den Strom der Verfolgung zu verschlingen. Ich kann nichts dafür, dass Gott sein Wort in Symbolen, in Gleichnissen niederschreiben ließ. Ich bin aber dafür verantwortlich, die Offenbarung, die Gott uns durch den prophetischen Dienst Bruder Brenhams geschenkt hat, aufzunehmen und aus Gnaden weiterzugeben, damit Gottes Volk nicht im Dunkeln bleibe, sondern das Licht des geoffenbarten prophetischen Wortes habe und dass wir so zubereitet werden auf den glorreichen Tag der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn. Heute brauchen wir nicht mehr zusammenzufassen. Heute hat Gott uns ein volles Maß an seinem Wort aus Gnaden geschenkt. Heute wollen wir Gott danken, wie noch nie zuvor. Denn so steht geschrieben, wer mich preiset, der ist, dem ich den Weg des Heils zeige. Nicht im Jammern und nicht im Klagen, im Lobpreis, im Lobpreis. Und ich sage es jetzt zum Abschluss, wenn Leute in charismatischen Versammlungen, die sich kleiden, wie sie wollen, die glauben, was sie wollen, die tun, was sie wollen, die ihre eigenen Wege gehen und auf die, ohne zu urteilen, Markus 7, Vers 6 und 7 sehr gut zutreffen kann, vergeblich verehren sie mich, weil sie Menschengebote zu ihren Satzungen gemacht haben. Aber hier ist doch die Frage, wenn Menschen, denen Gottes Wort nicht geoffenbart wurde, wenn sie sich in eine Anbetung, ich möchte nicht sagen hineinsteigern, aber wenn sie eine Anbetung mit Lobpreis dem Herrn darbringen, obwohl nicht wissend, dass es nicht gemäß seinem Wort ist, möge auch da Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen, wie geschrieben steht. Aber jetzt Weisung, göttliche Weisung durch sein Wort geben. Wie sollte es mit uns sein? Wie sollte heute der Lobpreis zu Gott emporsteigen? Wir haben Grund und Ursache, dem Herrn zu danken, der sein Volk gnädig heimgesucht, der unsere Herzen unsere Augen, Ohren, alles geöffnet hat, so dass wir sehen, hören, aufnehmen, glauben und gehorchen können und so in den Wegen Gottes wandeln, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Nicht nur Vergangenheit, das war der schönste Tag, möge dieses auch einer der schönen Tage in unserem Leben sein, wo wir die persönliche Verbindung und Gemeinschaft mit dem Herrn finden und wo wir ihm von Herzen für das, was er an uns getan hat, danken können. Und das in Jesu heiligem Namen. Amen.
Amen.
Lass uns aufstehen und Bruder Russ, komm wieder, um zu danken. Aber heute danken wir alle.
Treuer Herr und mein Gott, wiederum danken wir inniglich aus der Tiefe unserer Herzen für dein mächtiges Wort, für dein Reden auch heute Morgen, Herr. Denn wir haben es gemerkt, Herr, es kommt nicht von Menschen, es kommt von dir, o Herr. Und darum möchten wir dir den Dank, die Ehre, den Lobpreis und die Anbetung darbringen. Denn du bist unser Gott, wir sind dein Volk, Herr. Du hast uns zu deinem Volke bestimmt, o Herr. Wir gehören dir an, Herr, zur Grundlegung der Welt, Herr. Hast du diesen Tag schon gesehen, o Herr? Preis sei dir, Dank und Ruhm und Ehre. Herr, nun komme du mächtig herab, Herr. Möge dein Geist, Herr, unsere Herzen berühren, Herr. Mögen wir dich berühren im Glauben und im Vertrauen, Herr, wie jene Frau dein Gewand berührt hat, o Herr. Mögen wir dich berühren, dann werden wir die Wunder sehen, Herr. Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung sei deinem herrlichen und wunderbaren Jesus-Namen. Halleluja. O segne dein Volk, Herr. Komm in unsere Mitte mehr und mehr, Herr. Lass deinen guten Heiligen Geist über uns alle fallen, Herr. Wie einst zu Pfingsten es geschah, Herr. Preis und Ruhm und Anbetung sei deinem herrlichen Namen. Halleluja. Halleluja.
Halleluja.
Halleluja.
Halleluja.
Halleluja.
Halleluja.
Halleluja.
Halleluja.
Preis sei Gott im Herrn.
Lob, Ehre, Preis, Ruhm und Anbetung sei dir aus dankbarem Herzen, Herr Jesus von mir. Für all deine Gnade und all deine Treu, die du stets beweisest aufs Neu. Lob, Ehre, Preis, Ruhm und Anbetung sei dir aus dankbarem Herzen, Herr Jesus von mir. Für all deine Gnade und all deine Treu, die du stets beweisest aufs Neue.
Vielleicht nur noch ein Wort an die, die besonders angesprochen wurden und die ihr Leben dem Herrn ganz weihen möchten. Vielleicht sind auch noch einige in unserer Mitte, die Mühe haben, die biblische Prophetie jetzt in ihrer Erfüllung, einbegriffen des Dienstes Bruder Brenhims, einzuordnen. Und ihr möchtet göttliches Verständnis, Offenbarung vom Herrn. In Gesprächen ist das nicht möglich. Nur im Gespräch mit dem Herrn fließt uns Offenbarung zu. Wer immer noch zu denen gehört. Dies ist der Tag, den der Herr für dich gemacht hat. So wie es besondere Tage gab, wie wir schon zu Anfangs sagten, so kann heute für dich dieses ein besonderer Tag sein. Wir wünschen auch unserem geliebten Bruder aus St. Petersburg und allen Brüdern, die uns besucht haben, dass sie spüren, uns hat der Aufgang aus der Höhe besucht. Eine Versammlung, in der unser Herr nicht gegenwärtig ist, nicht zu Wort und zu seinem Recht kommt, war eine vergebliche Versammlung. Heute möchte er nicht nur zu Wort gekommen sein, heute möchte er zu seinem Recht in deinem und meinem Leben kommen. Singen wir noch einmal, so wie ich bin, so muss es sein. Wer seine Hand heben will, kann es tun.
So wie ich bin, so muss er sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein. O Gottes Lamm, ich komm, ich komm.
Geliebter Herr, du ewig treuer Gott, ich danke dir vor der ganzen Versammlung, dass du uns besucht hast. Ich danke dir, dass du mit uns gesprochen hast. Ich danke dir, dass du jedem geholfen hast, dass du Offenbarung, dass du Klarheit aus Gnaden geschenkt hast, dass du Glauben und Gehorsam in uns gewirkt und hineingelegt hast. Habe du deinen Weg mit uns. Dein Wille geschehe durch unser Leben, durch unseren Dienst, durch die Gemeinde, durch uns alle, so dass dein Wohlgefallen auf uns ruhen, wir mit dir wandeln könnten, wie Henoch, um dann, wenn du wiederkommst, zu dir hinaufgenommen zu werden. Amen. Geliebter Herr, du hast dein Angesicht über uns erhoben. Du siehst uns, du kennst uns, du hast gesegnet. Ich danke dir dafür von ganzem Herzen in Jesu heiligen Namen. Und alles Volk sage Amen.
Amen. Amen.